Hören Sie nun Pastor Rod McNair.
Ein wundervoller Tag für uns heute, wo wir vor 2 Tagen das Passa gehalten haben und jetzt feiern wir das Fest der ungesäuerten Brote. In 3. Mose 23 lesen wir in Vers 1, 3. Mose 23, Vers 1, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Dies sind meine Feste. Das tun wir also heute, wir halten Gottes Feste. 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. So halten wir auch den wöchentlichen Sabbat. Vers 4, dies sind aber die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer festgesetzten Zeit. Am 14. Tag des 1. Monats zur Zeit der Abenddämmerung ist des Herrn Passa. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Dies ist also der heutige Tag, der 15. Tag des 1. Monats, gemäß Gottes Kalender. Am 1. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, das ist heute. Da sollt ihr keine Dienstarbeit tun. Und 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 7. Tage soll wieder eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr auch keine Dienstarbeit tun. Wir halten also das Fest der ungesäuerten Brote. Und es ist herrlich, hier zusammen sein zu können. Wiederum an Gottes heiligem Tag. Vor 2 Nächten lasen wir aus dem Johannesevangelium gegen Ende der Passaversammlung und das allerletzte, was Jesus zu seinen Jüngern sagte, bevor er verhaftet wurde, steht in Vers 26 von Johannes Kapitel 17. Und ich lese es einfach. Johannes Kapitel 17, Vers 26, Sie werden sich bestimmt daran erinnern, da heißt es, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Die letzte Worte, bevor er gefangen genommen wurde. Und ich werde das heute als Startpunkt nehmen, denn darum geht es in diesen Tagen. Wir halten nicht nur ein altes Ritual ein, machen nicht einfach jedes Jahr dieselben Handlungen, weil es uns so gesagt wird. Ja, wir tun es, weil es geboten ist, aber es steckt so viel dahinter. Und letztlich, wohin gehen wir damit? Christus lebt in uns. Und das ist symbolisiert durch die Tatsache, dass wir ungesäuertes Brot essen, so wie wir es letzte Nacht getan haben, in der Nacht des Wachens, und wie es erwähnt wurde, und ich hoffe, Sie hatten alle eine wundervolle und bedeutsame Nacht des Wachens. Und jetzt beginnen wir das Fest, diese 7 Tage, in denen wir ungesäuertes Brot essen. Aber Geschwister, was kann dem im Weg stehen, dass Christus sein Leben in uns lebt? Was könnte ihn davon abhalten, sein Leben in uns zu leben? Und wie können wir sicherstellen, dass er sein Leben in Ihnen und mir lebt? Sprechen wir heute über die Geschichte vom goldenen Kalb. Wenn Sie zurückgehen zu 2. Mose, zum Auszug, Sie wissen, wo das ist, dort finden wir die Geschichte vom goldenen Kalb und sie enthält einige Lektionen für uns, während wir darüber nachdenken, wie wir uns von Christus ernähren und während wir darüber nachdenken, wie wir ihn bitten, dass er sein Leben in uns lebt. Und während wir darüber nachdenken, anders zu sein, ein neues Geschöpf zu sein und die Dinge zu vermeiden, die ihn davon abhalten würden, sein Leben in uns zu leben. Was könnte das sein? Während wir uns der Geschichte in 2. Mose 32 zuwenden, verstehen wir, dass die Israeliten vom Tod der Erstgeburt am Passa verschont geblieben sind. Wir verstehen, dass sie Ägypten voller Zuversicht verlassen haben, wie wir uns letzte Nacht vor Augen geführt haben, und wir verstehen, dass der Ewige sie geführt hat, auf dem Weg durch die Wüste, sie gingen durch das Rote Meer, und was für ein Wunder das war. Wir verstehen, dass sie den Berg Sinai erreicht haben, wo sie Gott begegnen sollten, und sie hörten, wie seine Stimme vom Berg herunterdonnerte. Der Ewige sprach zu ihnen, zu dem Volk, vom Berg herab. Er aß mit den 70 Ältesten, sie sahen ihn. Sie sahen den Gott Israels und aßen mit ihm, und dann ging Mose auf den Berg herauf, um von Gott das Gesetz zu empfangen. Und was geschah dann? Was geschah dann? 2. Mose 32, Vers 1. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Mache uns Götter. Vers 2, Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Und dies war kein Volleyballturnier. Sie spielten nicht diese Art Spiele. Sie ergingen sich in denselben Fruchtbarkeitskulten, wie sie in den Nationen um sie herum stattfanden. Unmoral. Das ist es, was die Schrift zeigt. Es gibt so viel in den Versen, die wir gerade gelesen haben, aber wie kann man diese kurze Passage zusammenfassen? Sie hatten einen moralischen Zusammenbruch. War es nicht so? Die Moral ist absolut weggeschmolzen, in weniger als 1,5 Monaten. Wir wissen, dass Mose für 40 Tage weg war, und wenn man sich die Geschichte ansieht, kann man ein paar Tage hinzufügen für das, was geschah zwischen der Gabe der 10 Gebote und als er von dort wegging. Aber in weniger als 1,5 Monaten waren sie davon abgewichen, von einem Bund mit Gott hin zu einem Tanz ums goldene Kalb. Nun, der Ewige war verärgert, und die gesamte Nation kam um Haaresbreite dahin, vernichtet zu werden. Wenn es nicht Mose gegeben hätte, der Gott anflehte, sie zu verschonen, ihr Leben zu verschonen. Und was war der Schluss der Geschichte? Der Ewige sollte in ihrer Mitte sein, er sollte sie führen, aber nun war die Schlussfolgerung, wie er sagte, ich werde nicht mehr in ihrer Mitte sein. 2. Mose 33, Vers 1, der Herr sprach zu Mose, geh, zieh von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich's geben. Und ich will vor dir hersenden einen Engel und vertreiben die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und ich will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk, ich würde dich unterwegs verzehren. Tragisch, sehr tragisch. Die ganze Idee dahinter, sie aus Ägypten herauszuführen, war, dass sie sein Volk sein konnten und er ihr Gott sein konnte und er würde bei ihnen wohnen. Er wollte auch bei ihnen wohnen. Aber stattdessen brachten sie einen falschen, gegossenen Götzen ins Spiel. Hier sprach das Wort mit ihnen. Derjenige, der Christus wurde, der Fels. Dasselbe Wesen, das danach strebt, in uns zu leben und der in uns lebt. Tun wir, Geschwister, vielleicht Dinge, die ihn dazu bringen, zu sagen, ich kann nicht in deiner Mitte leben. Was sind einige Lektionen für uns? Was sind die Lehren aus dem goldenen Kalb? Wenn Sie einen Titel möchten, der Titel meiner Predigt ist Lektionen vom goldenen Kalb. Und die erste ist, Götzendienst beginnt im Herzen. Götzendienst beginnt im Herzen. Wissen Sie, natürlich können wir diese ganze Geschichte als für uns bedeutungslos darstellen, denn hier war dieses große, hässliche, gegossene Kalb und wir könnten uns niemals vorstellen, überhaupt in Versuchung zu kommen, so etwas anzubeten. Das ist eine sehr fremde Vorstellung, kein Teil unserer Erlebniswelt oder unserer Erfahrungen. Und so können wir es einfach verwerfen. Aber denken Sie darüber nach. Woher kam dieses goldene Kalb? Haben Sie es mit sich aus Ägypten gebracht? Hat es jemand in seinem Gepäck versteckt? Wurde es einmal aufgebaut, dann zerlegt und Sie haben es mit sich getragen und dann wieder zusammengesetzt? Natürlich nicht. Ja, Sie hatten gesehen, wie in Ägypten Stiere verehrt wurden. Aber Sie hatten keinen mit sich. Woher kam er also? Jemand hatte einen Gedanken. War es nicht so? Irgendjemanden kam es in den Sinn einer Person. Wir sollten einen Kalb bauen. Es begann mit einem Gedanken. Und so können wir sagen, Götzendienst beginnt im Kopf. Ja, ich verstehe, Sie haben diese Pläne nicht einfach selbst erfunden, Sie hatten Ihre Erfahrungen aus Ägypten, aber es musste mit einem Gedanken von einer Person anfangen. Und deshalb ist es auch für uns wichtig, zu überprüfen, ob wir in unserem Sinn einen Götzen errichten könnten. Was auch immer wir vor Gott stellen, das wird unser Götze sein. Geschwister, was sind Ihre Götzen? Wir kommen auch aus Ägypten, wir kommen aus der Welt heraus. Haben wir Götzen in unseren Herzen? Oder vielleicht ist es eine bessere Art zu sagen, denn ich verbeuge mich sicherlich nicht vor irgendwelchen Dingen, sagen sie vielleicht. Und so ist eine bessere Art vielleicht zu sagen, was ist das Zentrum unseres Lebens? Worum dreht sich alles in unserem Leben? Ich denke, die meisten von uns würden sagen, dass Gott und seine Gesetze im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Aber wissen Sie, unser Leben ist nie statisch. Manchmal ist unser Fokus sehr definiert und manchmal ist unser Fokus sehr gut auf Gott gerichtet. Aber manchmal driften wir vielleicht ein wenig davon ab. Wir werden ein wenig abgelenkt. Wir können selbstgefällig werden. Und das ist ein niemals endender Kampf, Gott im Zentrum zu halten, im Fokus. Ist das nicht so? Und diese Tage sind ein Sinnbild dafür, aus Ägypten herauszukommen. Sie sind ein Sinnbild dafür, Gottes Gerechtigkeit anzunehmen, tiefer darin hineinzutauchen, den Weg zur Vollkommenheit zu gehen und die Sünde aus unserem Leben herauszureißen. Wenn irgendetwas die Stelle Gottes in unserem Herzen übernimmt, ist das Götzendienst. Schlagen wir auf Hesekiel Kapitel 14 und Vers 1. Hesekiel Kapitel 14 und Vers 1. Hier ist eine interessante Passage. Viele hunderte von Jahren nach den Ereignissen, von denen wir gerade gelesen haben, Hesekiel bekam einige interessante Dinge von Gott. Es gab bereits eine Welle der Gefangennahme in Juda wegen ihres Ungehorsams Gott gegenüber und eine weitere Welle folgte. Und der Herr sprach zu Hesekiel auf diese Weise. Hesekiel 14, Vers 1. Und es kamen einige von den Ältesten Israels zu mir und setzten sich vor mir nieder. Da geschah das Herrn Wort zu mir, du Menschenkind, diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und haben vor sich aufgestellt, was sie schuldig werden lässt. Vers 4. Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Jedem vom Hause Israel, der mit seinem Herzen an seinen Götzen hängt und vor sich aufgestellt hat, was ihn schuldig werden lässt, und dann zum Propheten kommt, dem will ich, der Herr, antworten, wie er es verdient hat mit seinen vielen Götzen. Damit ich so dem Hause Israel ans Herz greife, weil sie von mir gewichen sind mit all ihren Götzen. Was will Gott von uns? Und das Bild, das ich in meinem Sinn habe, ist, dass Gott mich am Kragen packt und sagt, aufwachen! Er ergreift sie am Herzen, er packt sie am Herzen und sagt, ich will hier leben, aber da ist noch etwas anderes drin. Vers 6, darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr, kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen und wendet euer Angesicht von allen euren Gräueln. Götzendienst beginnt also im Herzen und so kommen wir also nicht so einfach davon, bloß weil wir heute keine großen, sichtbaren Götzenbilder haben. Götzendienst ist ein Teil des Herzens. Der zweite Punkt ist, Götzendienst breitet sich aus. Götzendienst breitet sich aus. Galater 5 und Vers 9. Schlagen wir das auf. Galater Kapitel 5 und Vers 9. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Gehen wir zurück zu Vers 7. Ihr lieft so gut. Was hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Warum sollen wir ungesäuertes Brot essen? Weil Sauerteig ein Sinnbild für Sünde ist. Säuerungsmittel, sei es Hefe, Backpulver oder eine ähnliche Substanz, das wird den ganzen Teig beeinflussen, ist das nicht so? Und so wie sich Sünde ausbreitet, breitet sich in diesem Fall auch der Götzendienst aus. Wissen Sie, die Ausbreitung von Sauerteig oder von Sünde kann in einer Gruppe von Menschen erfolgen, wie es bei dieser Geschichte war, oder es geht um eine Ausbreitung in unserem Charakter, unserem Herzen, unserem Sinn. Wenn wir eine kleine Sünde zulassen, ein wenig Götzendienst in unserem Leben, das wird unser ganzes Leben beeinflussen und schließlich alle Bereiche ergreifen. Alle. Die Geschichte vom goldenen Kalb lehrt uns das. Punkt 3, eine weitere Lektion vom goldenen Kalb. Götzendienst kann sich allmählich einschleichen. Götzendienst kann sich allmählich einschleichen. Das ist ähnlich wie die anderen zwei Punkte, aber es gibt einen subtilen, aber wichtigen Unterschied. Und der ist, dass Götzendienst sich unbemerkt einschleichen kann. Trügerisch und verführerisch. Versetzen Sie sich in die Schuhe der Israeliten. Sie hatten die 10 Gebote erhalten, Mose ging zum Berg herauf, und zu diesem Zeitpunkt waren alle begeistert, sie schauten und schauten, Und plötzlich gibt es ein Stück, das genau passt. Und ich dachte, was für ein guter Weg, um Gottes Ziel für uns zu verstehen und auch um Gott in uns zu verstehen. Dass es einen Platz in uns gibt, der nur für Gott passt, für nichts sonst. Und das Gebot gegen Götzendienst sagt im Grunde, dass andere Dinge nicht an diese Stelle gehören. Sie passen nicht dahin, wo Gott hingehört. Warum ist das so wichtig, während der Tage der ungesäuerten Brote darüber zu sprechen? Weil wir ungesäuertes Brot essen. Das ungesäuerte Brot repräsentiert Christus und Sauerteig repräsentiert Sünde. Das ungesäuerte Brot hat keinen Sauerteig. Das, was Sünde darstellt, fehlt darin. Christus hatte keine Sünde und wir essen von diesem Brot jeden Tag für die nächsten 7 Tage. Und dieses Brot geht in unsere inneren Teile. Ist das nicht so? Es geht in unsere innere Mitte, in unser Fleisch und dann nimmt unser Körper es auf. Er nimmt die Nährstoffe heraus und wir werden davon ernährt. Und jedes Mal, wenn wir etwas ungesäuertes Brot essen, denken wir an Christus, der geistlich in unser Innerstes hineinkommt, damit er diesen Ort in uns, in unserem innersten geistlichen, emotionalen Wesen erfüllen kann. Den Ort, den nur Gott füllen kann. Und dennoch versuchen wir immer wieder, diesen Ort mit allerlei Dingen zu erfüllen, ist es nicht so? Und wir werden frustriert, weil nichts anderes wirklich passt. Das ist die Lektion. 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 6. Schlagen wir das kurz auf. 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 6. Dies wurde geschrieben während der Zeit der ungesäuerten Brote und des Passahs. Und Paulus schrieb, 1. Korinther 5, Vers 6. Es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Dieses Prinzip von Sünde, in diesem Fall von Götzendienst, von dem wir heute reden, das breitet sich aus in unserem Charakter. Vers 7, darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid. Wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Ein neuer Weg, neue Gedanken, ein neuer Sinn. Wie machen wir das also? In der verbleibenden Zeit möchte ich etwas mehr praktischere Dinge besprechen. Manche Dinge, die wir aus menschlicher Sicht in Götzen verwandeln können, in Götzen unseres Herzens. Nummer 1. Was können wir in unserem Sinn zu Götzen machen? Nummer 1. Besitztümer. Besitztümer. Wir können Besitztümer vergöttern. Ist das nicht so? Das ist nicht schwer zu erkennen. Schlagen wir auf Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3. Was sind manche Dinge? Dinge, die zu Götzen für uns werden können, die sich an uns heranschleichen können, und es beginnt mit einem Gedanken, der sich ausbreitet, wenn wir ihn nicht ausradieren. Geld, Besitztümer, Kolosser Kapitel 3 und lesen wir Vers 5. Dort heißt es, Vers 5, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierden und die Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht ist Götzendienst. Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Indem ihr allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Habsucht errichtet einen Götzen in unserem Herzen. In diesem Fall Geld oder Besitztümer. Wir leben in einem so materialistischen Zeitalter. Täuschen wir uns nicht, auch wir können davon angesteckt werden. Von der Götzenverehrung von Besitztümern. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 12. Wir können vielleicht sagen, nun wissen Sie, ich habe ein paar Besitztümer, aber ich bin nicht übermäßig auf sie konzentriert, also bin ich nicht habgierig. Aber Geschwister, das ist knifflig. Götzendienst schleicht sich an einen heran und etwas, das nicht in sich selbst falsch ist, kann zu etwas Falschem werden. Das kann sehr leicht geschehen. Lukas 12 und Vers 13. Lukas 12 und Vers 13, es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm, Vers 15, was für eine überraschende Antwort, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Nun denken wir einen kurzen Moment darüber nach. Es scheint, dass dieser Mann um sein Erbe betrogen werden sollte. War es falsch für ihn, anzusprechen, dass sein Bruder das ganze Erbe für sich genommen hatte? War es falsch für ihn zu sagen, sieh her, du musst mit mir teilen, du bist nicht fair? Natürlich war das nicht falsch. Also ist die einzige Schlussfolgerung, dass Chris es in seiner Einstellung etwas wahrgenommen haben muss. Dass dies für diesen Mann zu einer alles beherrschenden Obsession geworden war, dass er sein ihm rechtmäßig zustehendes Geld zurückbekommen würde. Und Christus legte seinen Finger genau auf die eigentliche Frage und sagte, das ist nicht alles, was dein Leben bestimmt. Und dann sagte er, Vers 16, es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? Vers 21, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Sagte Christus, es sei falsch, gesegnet zu sein und die Scheunen voll zu haben? Sagte er, es sei falsch, eine größere Scheune zu bauen, einen weiteren Lagerplatz zu mieten, könnte man heute sagen? Nein. Hat er gesagt, es sei falsch, sich zur Ruhe zu setzen? Ist es eine Sünde, sich zur Ruhe zu setzen? Nein. Aber was er sagte ist, dass irgendwo entlang des Weges in dieser Geschichte sich diese Person abgewandt hatte, davon zu sagen, danke dir Gott für meine Besitztümer. Danke dir für alles, was ich habe, es kommt alles von dir und ich verwende sie, um meiner Familie zu dienen, anderen zu dienen und dir zu dienen. Irgendwann entlang des Weges änderte sich das zu der Einstellung, dass die Besitztümer zum Mittelpunkt seines Lebens wurden. Und Christus sagte, was ist, wenn ich dir jetzt dein Leben nehme und dann hast du keinen Besitz mehr? Lesen wir weiter, Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Vers 25. Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das Übrige? Jetzt spricht er also nicht mehr davon, dass man eine super Fülle hat und das wird zu einer Falle. Jetzt spricht er plötzlich davon, dass man nicht genug hat und auch das kann zu einem Götzen werden. Es kann zu einer Obsession werden, was man nicht hat. Sogar manchmal das, was wir bräuchten. Er sagt, wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das Übrige? Vers 28. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Ob wir also viel haben oder wenig, wenn das zum zentralen Gedanken unseres Lebens wird, unser ganzes Sinnen bestimmt, so sagte er, dann wird es zu Götzendienst. Vers 29. Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies zufallen. Setzen Sie Gott an erste Stelle. Und so sagt er, ich werde für dich sorgen. Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Besitztümer können also zu einem Fallstrick werden, ob wir viel haben oder ob wir wenig haben. Wissen Sie, wir verstehen, dass die Zeiten schwieriger werden und sie werden noch schwieriger werden. Was machen wir, wenn es Nahrungsmittelknappheit gibt? Was werden wir tun, wenn die Nahrung rationiert wird? Was werden wir tun, wenn es einen massiven Stellenabbau gibt und niedrigere Löhne? Der Stress dieser Dinge wird am Ende nur noch größer werden. Und Christus sagte, stelle mich ins Zentrum und ich werde mich um diese Dinge kümmern. Was ist ein anderes falsches Zentrum? Vergnügen. Vergnügen an sich ist kein schlechtes Wort, Wir haben gerade gelesen, dass Gott sogar Wohlgefallen daran hat, uns das Reich zu geben. Er hat Vergnügen daran, uns das Reich zu geben. Es ist etwas, was Gott gefällt, was ihm Freude bereitet. Und wir haben viele Dinge, die uns Freude bereiten. Es ist nichts falsch daran, Spaß zu haben, sich zu entspannen, ein Hobby zu genießen und Dinge zu tun, die uns gefallen. Das Problem ist, wenn diese Freude, dieser Spaß zum Zentrum wird. Ist es nicht so? Damals in den 1980er Jahren schrieb ein Mann namens Stephen Covey ein ausgezeichnetes Buch mit dem Titel »7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen«. Und er sprach von einigen der falschen Zentren in unserem Leben und eine von denen ist Vergnügung. Und er sagte, harmlose Vergnügungen in Mäßigung können Entspannung für Körper und Geist bedeuten und können Familien und andere Beziehungen stärken. Aber Vergnügungen an sich bieten keine tiefe Zufriedenheit und keine Erfüllung. Eine vergnügungsorientierte Person, die nur allzu schnell mit jedem neuen, größeren Spaß gelangweilt ist, möchte immer mehr und mehr Vergnügungen haben. Die nächste neue Vergnügung muss also größer, besser, spannender und extremer sein. Eine Person in diesem Zustand wird oftmals völlig narzisstisch, indem das ganze Leben in Bezug auf die Vergnügungen interpretiert wird, die es dem Selbst hier und jetzt bietet. Zu viele Ferien, die zu lange dauern. Zu viele Filme, zu viel Fernsehen, zu viele Computerspiele. Zu viel undisziplinierte Freiheit, in der ein Mensch dann immer wieder den Weg des geringsten Widerstands wählt. Und so verschwendet man allmählich sein Leben. Es ist nichts falsch daran, einen Urlaub zu nehmen, stimmt's? Es ist nichts falsch mit Ablenkungen, aber Sie wissen so gut wie ich, dass in unserer heutigen Kultur die Ablenkungen, die Hobbys, die Unterhaltung für viele der zentrale Fokus ihres Lebens geworden sind. Und Geschwister, kann das nicht auch mit uns passieren? Können wir nicht manchmal auch in solche Situationen hineinrutschen? Vergnügungen können süchtig machen. Alkohol in Maßen zu trinken ist angenehm, kann auch angemessen sein, aber wir kennen alle die Katastrophe, die sich aus einer Alkoholsucht ergibt. Sex zu haben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, innerhalb der Ehe, ist ein Segen und ein Geschenk von Gott. Aber eine Sexsucht, wo diese zur primär treibenden Kraft im Leben des Menschen wird und sogar zu Perversionen ausartet, das zerstört Ehen und Familien. Und sogar Dinge wie Fernsehen, Internet, E-Mails, SMS und Instant-Messenger-Dienste können süchtig machen. Immer mehr Berichte werden veröffentlicht, wo man beschreibt, wie manche Leute von ihren Telefonen getrennt sind und sie erleben Entzugserscheinungen. Versuchen Sie einmal etwas. Ich gebe Ihnen diese Herausforderung. Leben Sie einen gesamten Tag ohne Ihr Telefon und sehen Sie, wie sich das anfühlt, besonders wenn Sie ein Handy haben. Ja, wenn man so ein altes Klapp-Handy hat, dann ist es wohl egal. Aber wenn Sie ein Smartphone haben, dann ist es hart. Wenn Sie sich dann verloren fühlen, wenn etwas fehlt, wenn Sie anfangen, Schüttelfrost und kalten Schweiß zu haben, dann sind Sie vielleicht schon abhängig. Und ich schlage nicht vor, dass Sie es in den Müll schmeißen, aber vielleicht schalten Sie es einfach mal von Zeit zu Zeit ab. Vielleicht checken Sie es auch nicht jedes Mal, wenn Sie darüber nachdenken. Vielleicht beantworten Sie auch nicht jede Textnachricht sofort. Vielleicht lassen Sie Ihre Freunde einfach mal eine Stunde warten. Sie werden es überleben. Zuerst werden Sie ausflippen, aber Sie werden es überleben. Und dann bekommen Sie Ihre Textnachricht eine Stunde später, statt eine Sekunde später. Die Wesensart von Sucht ist, dass solche Personen ihren eigenen Willen und ihr eigenes Denken nicht kontrollieren können. Und Geschwister, wir sind hier, um zu lernen, Gott die Kontrolle über unser Herz und unseren Verstand zu geben. Ist es nicht so? Römer 6, Vers 16. Ich zitiere es einfach. Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr. Entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Sind wir zu Sklaven dieser Dinge geworden? Wir müssen uns darin selbst überprüfen. 2. Korinther, Kapitel 10, schlagen wir das auf, bitte. 2. Korinther, Kapitel 10 und Vers 3. Paulus schrieb hier, 2. Korinther 10, Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. 2. Korinther 10, Vers 5, Absichten zerstören wir, und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Alles Denken. Haben Sie das mitbekommen? Haben Sie das gelesen? Alles Denken in den Gehorsam gegen Christus nehmen. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Wissen Sie, es gibt einen Spruch bei der Drogenberatung. Dort sagt man, Drogen sind Ersatzstoffe für Menschen, aber Menschen sind Ersatzstoffe für Drogen. Mit anderen Worten, Drogen oder irgendeine Sucht sind ein Ersatz für etwas, das in Beziehungen dieser Person schief geht. Und sie suchen dann nach etwas, um diesen Punkt auszufüllen. Aber sie können ihn nicht ausfüllen, und je mehr sie es versuchen, desto schlimmer wird es, und umso miserabler fühlen sie sich. Und wir wissen das auch, weil ein Spruch sagt, die Augen von Menschen werden niemals satt zu sehen. Je mehr man versucht, eine Sucht zu füttern, es wird nie genug sein. Und im Zusammenhang mit der Kirche können wir sagen, dass Gott Drogen ersetzen kann. Gott ist derjenige, der diesen Platz, diese Leere ausfüllen kann, die gefüllt werden muss. Nichts anderes kann diese Leere füllen, er ist die höchste Lösung. Christus lebt in uns auf dynamische Weise sein Leben und dann beginnt er, unsere Gedanken, unsere Ziele, unseren Geist zu lenken und zu verändern, durch den Geist. 1. Korinther 10 und Vers 6 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 6 Paulus erzählte, was mit den Israeliten geschehen war in der Wüste und dann sagte er in 1. Korinther 10 Vers 6 Das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Sie wurden für uns vor tausenden von Jahren aufgeschrieben, sie wurden für uns aufgehoben, damit wir daraus lernen können. Weiter Vers 6, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. So werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Vers 12, darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Denn Götzendienst ist subtil. Wiederum, es kann zuerst etwas sein, was äußerlich sogar legal ist. Es wird akzeptiert, aber wenn es unser Leben übernimmt, dann wird es uns zerstören. Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Denken Sie darüber nach. Nimmt das Streben nach Vergnügungen langsam, nach und nach, die Hauptrolle in unserem Leben ein? Nehmen unschuldige Vergnügungen allmählich mehr und mehr von unserer Freizeit, von unseren Gedanken, von unseren Bemühungen, unserem Geld in Anspruch und verwandeln sich zu einer Sucht? Gott gibt uns so viele Segnungen und Dinge im Leben, die wir tun können, aber wenn sie uns dominieren, kommen wir in den Bereich des Götzendienstes. Nummer 3. Was ist etwas anderes, was sich allmählich zu einem Götzendienst entwickeln kann? Nummer 3. Unser Partner. Unser Partner. Könnte es passieren, dass unser Partner allmählich zum Mittelpunkt unseres Lebens wird? Und könnte so etwas falsch sein? Absolut. Wiederum, Stephen Covey sagte dazu, die Ehe kann das Intimste, das Befriedigendste und das am meisten dauerhaften Wachstum erzeugendste in menschlichen Beziehungen sein. Es mag natürlich und richtig erscheinen, auf den Ehemann oder die Ehefrau konzentriert zu sein, aber Erfahrungen und Beobachtungen erzählen eine andere Geschichte. Wenn unser Gefühl von emotionalem Wert vor allem aus unserer Ehebeziehung kommt, werden wir anfällig für die Stimmungen und Gefühle, für das Verhalten und die Behandlung durch unseren Partner oder für irgendwelche äußeren Ereignisse, die auf die Beziehung Einfluss nehmen. Ein neues Kind, Schwiegereltern, wirtschaftliche Rückschläge, soziale Erfolge und so weiter. Liebe, Hass, Überreaktionen, Kampf- oder Fluchttendenzen, Rückzug, Aggressivität, Bitterkeit, Groll und gefühlloser Konkurrenzkampf sind einige der üblichen Ergebnisse. Wenn wir eine Person zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, klingt das erstmal gar nicht so widersprüchlich. Denn wir sollen ja zusammen eins werden mit unserem Partner, richtig? Aber er sagt, dass das nicht funktioniert, einen Menschen an die Stelle zu setzen, an die nur Gott passt. Covey sagt weiter, unvermeidlich ist es dann so, wenn wir anfällig dafür sind, fühlen wir die Notwendigkeit, uns vor Verletzungen zu schützen, sodass wir auf Sarkasmus zurückgreifen, auf beißenden Humor, auf Kritik auf alles, was unser verletzliches Inneres vor Angriffen schützt. Und jeder Partner neigt dann dazu, auf die Initiative des anderen zu warten, um dann von der mangelnden Liebe enttäuscht zu sein, um sich dann darin bestätigt zu sehen, was die Richtigkeit der Anschuldigungen betrifft. Selbst die engsten, intimsten Beziehungen, die wir kennen, funktionieren nicht, wenn wir die andere Person zum Zentrum unseres Lebens machen, weil nur Gott da hineinpasst. In unserer heutigen Welt gibt es das Konzept, dass man jemanden sucht, der einen vervollständigt. Das wird nicht passieren. Ich weiß das aus Erfahrung. Lassen Sie mich das erklären. Ich vervollständige meine Frau nicht. Sie können sie dahingehend fragen. Ich bin sicher, dass sie es auch so bestätigen würde. Sie kann es Ihnen sagen. Und sie vervollständigt mich nicht. Ja, es stimmt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine sei. Gott sagt das. Deshalb hat er gesagt, dass Ehemänner und Ehefrauen zusammenkommen, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu ergänzen. Aber es gibt keinen anderen Menschen, der ihnen geben kann, was sie brauchen, was ich brauche, wie Gott dies geben kann. Kein Mensch kann das. Und wenn man in der Welt darüber redet, wie man einen anderen Menschen vervollständigt, das ist eine Lüge. Es führt zu unerfüllten Erwartungen, zu Enttäuschungen und Konflikten. Es ist eine Lüge. Und so kann es im Wesentlichen zu Götzendienst werden. Wissen Sie, einer meiner Lehrer am College machte eine für mich unvergessliche Aussage. Er sagte, dass nur zwei ganze, reife, vollständige Personen eine Einheit in einer Ehe bilden können. Und er hat es auf diese Weise beschrieben. Er sagte, man hat eine ganze, vollständige Person, was bedeutet, dass sie eine Beziehung zu Gott haben, was bedeutet, dass sie in sich ruhen und einen Frieden in ihrem Leben haben, und es gibt eine andere, vollständige Person. So ist es nicht zusätzlich, es ist nicht 1 plus 1, sondern 1 mal 1. Und das führt zu einer Einheit, weil beide vollständig sind. Wenn man zwei Hälften hat und man multipliziert 1/2 mal 1/2, was bekommt man dann? Sie bekommen 1/4. Zwei Menschen, die nicht mit sich selbst und ihrem Leben zufrieden und glücklich sind, die nichts gefunden haben, um das Zentrum zu füllen, das nur Gott füllen kann, bei denen wird es sehr, sehr schwer werden, einem anderen zu geben, was sie geben sollten. Also, was hat das goldene Kalb mit unserem Leben zu tun? Alles. Götzendienst beginnt im Kopf, er breitet sich aus und es kann alles sein, sogar unser Mann, unsere Frau. Wie steht es mit der Familie? Für manche ist nicht ihr Partner ihr Zentrum, sondern die Familie. Stephen Covey sagte weiter, auch dies mag natürlich und angemessen sein, als ein Gebiet, sich darauf zu fokussieren und darin zu investieren, und das bietet große Chancen für tiefe Beziehungen, für das Lieben, das Teilen, für vieles, das das Leben lebenswert macht. Aber als Zentrum zerstört es ironischerweise die für den Familienerfolg notwendigen Elemente. Familienzentrierte Eltern haben nicht die emotionale Freiheit und die Fähigkeit, ihre Kinder mit deren höchstem Wohlergehen im Sinn zu erziehen. Wenn sie ihre eigene Sicherheit aus ihrer Familie ableiten, brauchen sie es, dass sie bei ihren Kindern beliebt sind. Und das kann für sie wichtiger sein als eine langfristige Investition in das Wachstum und die Weiterentwicklung ihrer Kinder. Sie mögen geleitet sein von der Emotion des Augenblicks, sie reagieren spontan auf unmittelbare Sorgen, anstatt das Wachstum und die Entwicklung des Kindes im Sinn zu haben. Sie neigen dazu, überzureagieren und im Zorn zu bestrafen und ihre Kinder nur unter bestimmten Bedingungen zu lieben. Und so halten sie sie emotional abhängig oder es besteht eine wechselseitige Abhängigkeit, die die Kinder rebellisch macht. Mit anderen Worten, wenn unsere Kinder das Zentrum unseres Universums sind, wenn sie der zentrale Mittelpunkt unseres Lebens sind, wenn wir unseren Wert aus ihnen ziehen, wird das Endergebnis sein, dass wir immer unsere Fahne in den Wind hängen müssen oder wir werden ständig frustriert sein, wenn die Kinder nicht so handeln, wie wir wollen, in einem bestimmten Moment, unabhängig davon, was langfristig notwendig wäre. Unsere Kinder zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen, kann zu Götzendienst werden. Nun, das scheint gegen unsere Intuition zu sein, denn wir lieben ja unsere Kinder, wir opfern uns auf für unsere Kinder, wir tun alles, was wir für sie tun können. Aber sie können nicht an die Stelle Gottes treten. Das ist der Punkt. Wir leben in einer Welt, wo oftmals Kinder ihre Eltern beherrschen. Das ist prophezeit. Warum ist das so? Weil die Dinge verdreht sind. Denn viele Eltern in der Welt haben ihre Kinder zu ihren Götzen gemacht. Wie steht es mit der Arbeit? oder sogar mit der Kirche. Nun, es ist selbstverständlich, dass unsere Arbeit auch zu unserem Mittelpunkt werden kann, sodass sie zu unserer Identität wird. Sie gibt uns Selbstwertgefühl oder unser Dienst in der Kirche kann unser Zentrum werden. Es kann so etwas werden, was wir versuchen, an die Stelle Gottes zu setzen. Aus Mangel an Zeit werden wir es nicht aufschlagen, aber in Lukas 10 haben wir die Geschichte von Maria und Martha. Und wissen Sie, das erste Mal, als ich das gelesen habe, dachte ich bei mir, wow, das ist schrecklich, es tut mir leid für Martha. Warum hat Jesus Christus Martha für ihre Arbeit so hart gerügt? Aber jetzt verstehe ich es besser. Weil er versucht hatte zu zeigen, schau, Maria hat es verstanden. Hier ist der Sohn Gottes mit ihnen. Er war im Zimmer, er war im Haus. Sie saß und sprach mit ihm, sie lernte von ihm. Sie hatte Gelegenheit, sich mit ihm zu unterhalten. Und ich glaube nicht, dass es die Bedeutung der Geschichte ist, dass sie nicht geholfen hätte. Nicht, dass sie auch nicht zu anderen Zeiten bei der Hausarbeit mitgeholfen hätte. Aber sie wollte lernen, was er in diesem Moment lehren wollte. Wir alle haben Funktionen zu erfüllen. Wir haben Dinge, die wir tun müssen. Wir alle haben Dinge, die uns beschäftigen. Aber lassen Sie uns niemals unsere persönliche Beziehung zu Gott und Christus durcheinanderbringen mit all den Dingen, die uns im Leben beschäftigt halten, auf die wir achten müssen. Wissen Sie, Herr Meredith hat oft darüber gesprochen und Herrn Armstrong zitiert, wie vorsichtig wir sein müssen, dass wir uns nicht so sehr auf Verwaltungsangelegenheiten konzentrieren und uns beschäftigt halten, sogar in der Kirche, dass wir vergessen, uns auf unsere persönliche Beziehung zu Gott zu konzentrieren. Ein weiteres Zentrum, das zu Götzendienst werden kann. Punkt 4. Freunde oder Feinde. Freunde oder Feinde. Stephen Covey sagte, junge Leute sind besonders, wenn auch nicht ausnahmslos, dafür anfällig, auf Freunde konzentriert zu sein. Die Akzeptanz und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe kann fast die höchste Wichtigkeit im Leben einnehmen. Der verzerrte und sich ständig ändernde soziale Spiegel kann zur Quelle für ihr persönliches Wohlbefinden werden und ein hohes Maß an Abhängigkeit herbeiführen von den schwankenden Stimmungen, den Gefühlen, den Einstellungen und dem Verhalten anderer. Sich auf Freunde zu konzentrieren, kann sich dann auch auf eine Person konzentrieren, die dann letztlich die Dimension der Ehe einnimmt. Das ist dann die emotionale Abhängigkeit, die zu einer eskalierenden Konfliktspirale führt. Nun, wie ist es damit, wenn ein Feind zum Zentrum des eigenen Lebens wird? Die meisten Menschen würden nie an so etwas denken und wahrscheinlich würde es niemand bewusst machen. Dennoch kommt es sehr häufig vor, dass Leute Feinde zum Zentrum ihres Lebens machen. Besonders, wenn es häufige Interaktionen zwischen den Menschen gibt, die Konflikte miteinander haben. Wissen Sie, vor ein paar Tagen haben wir darüber gesprochen, anderen zu vergeben. Vor ein paar Tagen und in den vergangenen paar Wochen ist es nicht so. Im Hinblick auf das Passa. Warum ist es so wichtig, anderen zu vergeben? Weil Gott weiß, wenn wir in unserem Inneren verletzte Gefühle und Beleidigungen hegen, was machen wir dann? Das wird dann zum Mittelpunkt unseres Lebens. Und plötzlich ist dieses Bewahren von in der Vergangenheit erlebten Beleidigungen Götzendienst geworden. Wir werden es einfach nicht gehen lassen. Wir wollen das dann mehr, als dass wir wollen, dass Gott in uns wohnt. Nur Christus kann uns füllen. Freunde oder sogar Feinde können das nicht, deswegen müssen wir das loslassen. Der letzte Punkt, Punkt 5, den Covey auflistet, ist Selbstzentriertheit. Covey sagt, vielleicht das häufigste Zentrum von heute ist Selbstzentriertheit. In der offensichtlichsten Form ist es Selbstsucht, die gegen die Werte der meisten Menschen verstößt. Aber wenn wir uns viele der populären Ansätze für Wachstum und Selbstverwirklichung anschauen, finden wir oft eine Selbstzentrierung in ihrem Kern. Es gibt wenig Potenzial für Selbstwertgefühl im begrenzten Zentrum des Selbst. Wie das Tote Meer in Palästina nimmt es immer an, aber niemals gibt es und so stagniert es. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 14 und Vers 25. Wir müssen kein goldenes Kalb haben, um in Götzendienst zu verfallen. Es gibt Götzen des Herzens und sogar Dinge, die normalerweise gut sind, im richtigen Zusammenhang und im richtigen Rahmen. Wenn sie sich um Gott herumdrehen, dann sind sie gut. Aber wenn sie zum Mittelpunkt unseres Lebens werden, verwandeln sie sich zu etwas Zerstörendem. Lukas Kapitel 14, beachten Sie, was Christus sagt. Wir lesen Vers 26. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Spricht er davon, seine Familie zu hassen? Oder sprach er davon, dass es einen Ort geben muss, der für Gott allein reserviert ist? Und alles andere muss sich um ihn herumdrehen, und wir verdrehen diese Dinge nicht. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Selbst unser eigenes Leben kann nicht unser Zentrum sein. Und er sagt das, weil er weiß, wie wir ticken. Er weiß, wie wir funktionieren. Er hat uns ja erschaffen. Er weiß, dass wir unendlich frustriert sein werden, wenn wir ständig nach etwas suchen, das uns erfüllt, was nicht Gott ist. Aber wenn wir Gott bitten, in uns zu leben, wenn wir Christus bitten, sein Leben in uns zu leben, und wir schreiten darin voran und wachsen darin in jedem Jahr, das vergeht, nachdem wir getauft sind, nachdem wir bereut haben und den Geist Gottes empfangen haben, und wir wachsen, während wir dies tun, fühlen wir uns auch besser. Nicht wahr? Wir fühlen uns glücklicher, unsere Beziehungen sind besser. Die Dinge sind einfach in der richtigen Perspektive. Alles andere funktioniert besser, wenn wir Gott an erste Stelle setzen. Wir haschen dann nicht nach dem Wind und greifen nach Sachen, die nicht funktionieren. Kolosser 3 und Vers 1. Kolosser Kapitel 3 und Vers 1. Diese Tage sind so tiefgründig und so kraftvoll wegen dem, was Gott uns lehrt und den Gelegenheiten, die wir haben, dass wir tatsächlich Gott in uns leben haben können. Christus lebt in uns durch seinen Geist. Aber wir müssen es anstreben, nicht wahr? Wir müssen es anstreben, müssen diesen Platz in unserem Zentrum für ihn und ihn allein reservieren. Kolosser 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Die ultimative Freiheit, im Geist zu leben, für immer als Geistwesen. Diese existiert, wenn wir nur bereit sind, diesen Platz in der Mitte unseres Lebens für Gott und für Gott allein zu reservieren. Gehen wir zurück zu 2. Mose Kapitel 33. Denn es gibt ein interessantes Ende für diese Geschichte, sehr tragisch auf vielerlei Weise. 3000 Männer wurden wegen dieser Sünde getötet. Andere starben an der Plage und Aaron wurde massiv von seinem Bruder zurechtgewiesen und er hatte eine schreckliche Sünde begangen, indem er zuließ, dass dies geschah, und dann sagte Gott, dass er nicht mit dem Volk ziehen würde. Aber beachten Sie, was Mose als Antwort gab. 2. Mose 33, Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dies Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Vers 13, habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deine Wege wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sagte, Gott, verlasse uns nicht. Bitte, verlasse uns nicht. Wir können es nicht ohne dich tun. Und was war Gottes Antwort? Was war die Antwort des Wortes? Was sagte derjenige, der in uns lebt? Was war seine Antwort? Vers 14. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose sprach zu ihm, Vers 15. Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden von allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Wir wären weise, wir wären alleine gelassen, wenn du uns jetzt verlässt. Mose erkannte die verzweifelte Situation, in der sie sich befanden. Und Gott sagte, Vers 17, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und beachten Sie Vers 18. Nun geschieht etwas unglaublich Erstaunliches. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach Vers 19, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Vers 22, wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Und was folgte, war diese unglaubliche, einmalige Zeit in der ganzen Menschheitsgeschichte, wo ein Mann die Herrlichkeit Gottes von hinten sah. Von hinten, nicht von vorne, sonst wäre er gestorben. Aber Gott erlaubte es Mose, ihn in seiner Herrlichkeit zu sehen. Von dieser Sünde, von dieser Trennung, entstand Moses Bitten, bitte verlasse uns nicht und zeige mir mehr, dass du bei uns bist. Und Gott hat ihm den Wunsch erfüllt. Und Geschwister, das ist dasselbe Wesen, dem wir dienen. Wir alle fallen von Zeit zu Zeit, wir alle begehen Fehler, wir alle machen Götzen aus Sachen, die nicht Götzen sein sollten. Wir alle stolpern, aber was machen wir, wenn wir gestolpert sind? Geben wir auf? Strecken wir unsere Hände in die Luft? Wir bitten Gott, wir flehen Gott an und wir suchen Gott. Wir bitten ihn, zeig mir noch mehr, wie du da bist, wie du nicht aufgeben wirst, wie du mich nicht verlassen wirst. Und du bist nicht nur mit mir, stehst mir zur Seite, sondern du bist in mir. Bitte zeige mir, bitte hilf mir, deine Hand noch mehr zu sehen. Und wissen Sie, während wir das tun, das ist genau das, was Gott will. Und das ist genau das, was er tun wird. Wir essen für 7 Tage ungesäuertes Brot und das symbolisiert Christus in uns. Aber es ist kein leeres Ritual. Es ist nicht einfach etwas, was wir absolvieren. Er hat uns dazu gebracht, einen nagenden Hunger zu haben auf etwas, was nur von ihm gefüllt werden kann. Und während wir dieses ungesäuerte Brot essen, lassen Sie uns eine konzentrierte Anstrengung machen, Gott und Jesus Christus zu bitten, immer mehr in uns zu leben. Dass wir ihn immer klarer und direkter sehen. Wir müssen diese Dinge anstreben. Galater 2, Vers 20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Geschwister, Götzendienst ist nicht nur ein großes, goldenes und hässliches Götzenstandbild. Götzendienst ist etwas, mit dem wir jeden Tag kämpfen. Und diese 7 Tage können uns helfen, ein wenig tiefgreifender zu schätzen, was Christus bereit ist, in unserem Leben zu tun. Es gibt nur eine Sache, die diesen leeren Fleck in der Mitte unseres Lebens füllen kann. Und das ist Gott und sein Sohn. Und das ist die Lektion vom goldenen Kalb.